Es ist schön, dass du da bist und mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst feiern möchtest. Und ich bitte dich jetzt, nach vorzukommen, um uns dieses Thema Einheit feiern näher zu bringen.
Danke. Herzlichen Dank, Günther. Ich freue mich über die Möglichkeit, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu Beginn dieser Allianz-Gebetswoche zu feiern. Zusammen mit meiner Familie leben wir in Niederösterreich in der Nähe von Wieselburg und meine Frau und auch zwei meiner Kinder sind heute Morgen mit hier. Vor der Predigt möchte ich noch kurz auf einige Bücher eingehen aus dem Umfeld der Evangelischen Allianz. Vor allem die Evangelische Allianz in Großbritannien ist eine Allianz, die sich auch heißen Eisen widmet und denen nicht aus dem Weg geht. Und vor 2 Jahren ist dieses Buch zum Thema Homosexualität übersetzt worden. Das ist eine Stellungnahme, eine Handreichung der Evangelischen Allianz in England zu einem durchaus spannenden Thema, was ja auch uns in unseren Gemeinden umtreibt. Und was mir an diesem Buch gefällt, und ich halte es für eines der besten Bücher zum Thema, ist zum einen die theologische Klarheit bei gleichzeitig wirklich seelsorgerlichen Hinweisen, wie wir diese Problematik auch in unseren Gemeinden ansprechen und anpacken sollten. Eine wirklich gute Empfehlung. Ein Buch, das vor einige Jahre früher schon rauskam, ist ein anderes Thema. Da predigen wir meistens in unseren Gemeinden nicht so stark drüber. Heißes Eisen, Hölle. Ich weiß nicht, wann ihr die letzte Predigt zum Thema Hölle gehört habt. Hier wiederum, die Evangelische Allianz in Großbritannien bietet biblische Leitlinien zu einem schwierigen und oft verdrängten Thema an. Es ist eine Restauflage, die sehr günstig abzugeben ist. Vielleicht haben einige von euch es mitbekommen, dass sich in den vergangenen Jahren die verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten in unserem Land, die Evangelikale Akademie hier in Wien, die Akademie für Theologie und Gemeindeaufbau, die österreichweit im Rahmen der Freien Christengemeinden gearbeitet hat und arbeitet, und das Institut für Theologie und Gemeindebau, Martin-Butzer-Seminar Österreich, zusammengesetzt haben. Und gemeinsam arbeiten wir an der Gründung einer christlichen Privatuniversität. Akkreditierungsprojekt Campus Danubia, Privatuniversität für Kirche und Gesellschaft. In einigen Wochen, die Akkreditierungsunterlagen sind eingereicht, kommt ein Gutachterausschuss und schaut sich das Ganze an. Wir wollen mit einem Master- und 2 Bachelor-Studiengängen beginnen, aber dann durchaus auch ganz andere Fachbereiche außerhalb der Theologie anbieten. Wer mehr dazu wissen will, kann hinten an dem Stand, wo auch die Bücher aufliegen, reden. Da sind auch einige unserer Dozentinnen und Mitarbeiter. Und Früchte eines der Instituten dieser Arbeit vom Akkreditierungsprojekt Campus Danubia sind 2 Bücher, auf die ich noch kurz hinweisen möchte. Einmal die Geschichte der Evangelischen Allianz in Österreich, die immerhin auf eine über 150-jährige Geschichte hinweisen kann, zurückverfolgen kann, die gerade auch in Wien sehr lang und sehr interessant ist. Wer sich dafür interessiert, hinten am Büchertisch. Und letztes Jahr fand eine Tagung statt, Freikirchenforschung, Reformation und Freikirchen in Österreich, historische Entwicklungen, gegenwärtige Herausforderungen. 2 Mitarbeiter aus dem Bereich des Akkreditierungsprojekts Campus Danubia, Edwin Jung, der Vorsitzende der Freien Christengemeinde in Österreich, und ich haben hier auch einen Beitrag drin, ein ganz, ganz toller Sammelband. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Einheit feiern. Günther hat es schon gesagt, so lautet das Thema, das für diesen Eröffnungsgottesdienst der Allianz Gebetswoche heuer gewählt wurde und das auch überall auf den Einladungen zu diesem Gottesdienst zu finden ist. Und die Allianz Gebetswoche insgesamt steht heuer unter dem Thema Einheit leben lernen. Mag man dem Gesamtthema vielleicht noch etwas abgewinnen, so stellen sich sicher manche bei dem Thema dieses Gottesdienstes die Frage, Gibt es da überhaupt etwas zu feiern? Und wenn, was feiern wir denn da eigentlich? Oder noch grundsätzlicher ausgedrückt, können wir überhaupt von einer Einheit sprechen? Die internationale Forschungsstelle zur Entwicklung der weltweiten Christenheit, das Center for the Study of Global Christianity am Gordon-Conwell Theological Seminary in den USA, geht global von über 40.000 christlichen Kirchen aus. 40.000 christlichen Kirchen. Und die überwiegende Zahl dieser Kirchen befindet sich im Bereich des Protestantismus. Und auch wenn wir Österreich allein betrachten, an die 40.000 kommen wir nicht ganz ran, aber es gibt immerhin über 60 verschiedene selbstständige Kirchen. Einheit? Was soll es denn da an Einheit zu feiern geben? Um es noch einmal zuzuspitzen, wollen wir überhaupt die Einheit? Streben wir sie an oder denken wir nicht zutiefst, auch wenn wir das natürlich nicht öffentlich sagen würden, dass wir bzw. unsere Gemeinde die ist, die richtig liegt, an die sich die anderen doch bitte gefälligst anpassen sollten? Brauchen wir die anderen wirklich? Hartmut Steeb, der langjährige Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, merkte schon vor Jahren einmal an und sagte, die römisch-katholische Kirche hat einen Papst, die evangelische Kirche hat mehrere Päpste und bei den Evangelikalen, und in meinem Verständnis sind da die Pfingstgemeinden und die charismatischen Gemeinden eingeschlossen, da hat jeder seinen eigenen Papst. Ich erinnere mich noch gut an eine Podiumsdiskussion während meines Theologiestudiums zwischen unseren bibeltreuen Professoren zu einem Thema, zu dem sie unterschiedliche Sichtweisen vertraten. Die ersten drei Professoren hatten ihr Statement abgegeben und dann stand unser Dogmatiker auf und begann seine Ausführungen mit dem Satz: Die Bibel und ich sind der Meinung. Die Reaktion war dieselbe. Die Studenten brachen in Gelächter aus und er hielt inne und überlegte, warum lachen die denn überhaupt? Einheit feiern. Was gibt es denn da zu feiern? Und ich lese uns die Antwort aus dem Wort Gottes vor, aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes, nicht nur die vorgeschlagenen Verse 4 bis 6, sondern die ersten 6 Verse nach der neuen Genfer Übersetzung. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und für dein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist. Und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Soweit der Bibeltext. Und drei Fragen sind es, die ich heute Morgen mit euch näher betrachten möchte. Zuerst einmal, warum überhaupt Einheit leben und feiern? Als zweites dann die Frage, wie leben und feiern wir Einheit? Und drittens, was ist die Einheit, die wir leben und feiern können? Was macht sie eigentlich aus? Wenn wir die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes lesen, die diesem Abschnitt vorausgehen, dort hat Paulus ganz ausführlich entfaltet, was Gott in seiner Gnade, wie er es ausdrückt, für jeden, für uns, für seine Kinder, für seine Gemeinde getan hat. Er legt also quasi die theologische Grundlagen hier in diesen Kapiteln 1 bis 3. Dort heißt es, er hat uns erwählt. Er hat uns erlöst. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und er hat uns zu einem Leib seiner Gemeinde zusammengefügt. Und das führt er auf verschiedene Art und Weise in diesen ersten drei Kapiteln aus. Und ich denke, es lohnt einmal, diese Kapitel zusammenhängend zu lesen. Aber nun ab Kapitel 4 beginnt der zweite, der für manche vielleicht eher praktische Teil des Briefes. Hier geht es Paulus um den Lebensvollzug, um die Umsetzung, um die Lebensführung. Hier gilt es das, was Gott für uns und durch Jesus Christus, wie er es in Kapitel 1 bis 3 ausgeführt hat, wie wir das, was er getan hat, umsetzen und leben können. Und Paulus erteilt hier ab Kapitel 4, ab Vers 1 und den folgenden Kapitel eben nicht nur eine ganz allgemeine Lektion an die Christen in Ephesus, sondern er gibt ihnen ganz konkrete Hilfestellung. In den Versen 1 bis 17 von Kapitel 4, da geht es um das Thema Einheit. Und heute Morgen schauen wir einen großen Teil dessen an. Dann ab 4 bis Kapitel 6, Vers 9, da geht es um das Thema Reinheit, Heiligung. Wie leben wir ein Leben vor Gott, das seinen Werten entspricht? Dann in Kapitel 6, 10 bis 18 geht es um den geistlichen Kampf. Das gilt es zu bedenken, dass auch unsere Verse in diesen größeren Zusammenhang eingebettet sind. Warum Einheit leben und feiern? Vers 1. Kapitel 1 und 3 haben uns gesagt, dass Gott etwas ganz Neues, eine neue Gesellschaft, seine Gemeinde, seinen Leib geschaffen hat. Und daraus ergeben sich für Paulus eben Konsequenzen. Es ist ein ganz kleines Wort im Griechischen, mit dem er hier einsteigt. Da heißt es nun. Paulus sagt hier ganz bewusst, aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe in Kapitel 1 bis 3. Nun, deswegen, deshalb. Dann kommt ein zweites Wort. Ein Wort, das im Griechischen eine ganz, ganz große Bedeutungsbreite hat. Parakaleo. Es kann ermahnen heißen, es kann ermutigen heißen, es kann herausfordern heißen, auffordern oder gar trösten. Und ich denke, hier im Zusammenhang meint es ein ganz eindringliches Aufmuntern. Nun, weil ich das alles in Kapitel 1 bis 3 gesagt habe, deswegen fordere ich euch auf. Für die, die es ein bisschen strenger wollen, deswegen ermahne ich euch. Und er betont es noch einmal mehr, indem er Bezug nimmt auf seine eigene Gefangenschaft und sagt, ich war bereit, ich rede nicht nur daher. Ich habe das selbst gelebt, ich lebe das selbst. Ich bin ein Gefangener Jesu. Denkt daran, sagt er hier, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Der Luther-Übersetzung, die verdeutlicht die Dringlichkeit des Anliegens etwas besser meines Erachtens. Da heißt es eben, so ermahne ich nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Warum Einheit feiern und Einheit leben? Weil wir ein Leben würdig unserer Berufung leben dürfen und sollen. Und unsere Berufung ist eben das, was Paulus in den vorangegangenen Kapiteln so treffend zusammengefasst hat. Wir sind erlöst. Wir sind seine Kinder. Wir sind sein Leib, seine Gemeinde. Denkt daran, heißt es hier, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Im Deutschen gibt es diesen schönen Ausdruck, Adel verpflichtet. Wahrscheinlich haben wir nicht zu viele Adelige unter uns. Aber wir sind Königskinder, sagt das Neue Testament. Und deswegen sollten wir diesen Satz abändern und sagen, Christsein verpflichtet. Warum Einheit leben und feiern? Weil Gott alles für uns getan hat. Und Paulus aussagt, ja, das verpflichtet uns, so zu leben, wie er sich das wünscht. Und das führt dann zur zweiten Frage, wie leben und feiern wir nun diese Einheit in den Versen 2 und 3? Und Paulus führt hier verschiedene Aspekte an, wie ein Leben aussieht, das sich dieser Berufung würdig erweist. Und das sind alles Dinge, die mit einem Verhalten zu tun haben, das eben die Einheit der Gemeinde fördert. Ich lese noch einmal die Verse 2 und 3. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Die Begriffe, die hier im Griechischen von Paulus verwendet werden, sind Demut, Sanftmut und Langmut. Alles drei Begriffe, die bei den meisten von uns jetzt nicht unbedingt zu unserem täglichen Alltagsvokabular gehören. Das sind jetzt nicht unbedingt die Begriffe, die wir verwenden. Und daher hat sie auch die Neue Genfer Übersetzung anders umschrieben. Es sind Begriffe, die altmodisch klingen. Demut. Doch Demut, und das muss uns bewusst sein, war auch in der römischen Welt im ersten nachchristlichen Jahrhundert nicht unbedingt das Modewort. Das war kein cooler Begriff. Für die Griechen bedeutete Demut eine kriecherische, unterwürfige Einstellung, die man verachtete. Wer demütig war, auf den schaute man herab. Ein Sklave, der sollte eben demütig und ergeben sein, aber doch nicht ein Freier, ein Bürger. Was meint nun die Bibel davon, wenn sie von Demut spricht? Und ohne das Wort Demut selbst zu verwenden an dieser Stelle, umschreibt Paulus, was er unter Demut versteht, in Römer 12, Vers 3. Dort heißt, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Einige Bibelausleger haben Demut folgendermaßen definiert und mir gefällt diese Definition und trifft meines Erachtens auch das, was die Bibel unter Demut versteht. Eine nüchterne und realistische Selbsteinschätzung. Es geht bei Demut weder um eine Selbstverachtung oder um eine krankhafte Selbsterniedrigung. Es geht darum, dass ich mich ehrlich, nüchtern und realistisch einschätze. Dass ich nicht weniger von mir denke, als das, was ich bin. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Aber dass ich auch nicht mehr aus mir mache, als was ich bin. Sanftmut. Auch das meint keine charakterschwache Leisetreterei, immer nachzugeben. Das tat Jesus auch nicht. Sondern es geht um die Einstellung, die eben dem anderen gegenüber nicht aggressiv auftritt. Um einen wohltuenden Umgang und darum, auch bei Zurechtweisung und Korrektur, nicht gleich zurückzustechen oder Kontra zu geben. Und gerade die unter uns, und da gehöre ich dazu, die gerne mit Worten spielen, auch schnell und schlagfertig sind, ich denke, wir müssen hier aufpassen, sei es im familiären Kontext, sei es im gemeindlichen Kontext, nicht durch Polemik, Sarkasmus oder gar Zynismus schuldig zu werden. Warum? Weil wir eben nur, wenn wir diese Sanftmut haben, den anderen achten können. Ein drittes hier, Langmut. Vom griechischen Ursprung her meint der Begriff, den Zorn ganz weit weg sein zu lassen. Wie verhalte ich mich, wenn menschliche Schwächen und Fehler die Harmonie in unserer Gemeinde oder auch in unseren übergemeindlichen Miteinander auf die Probe stellen? Gerade wie in der Familie kennt man sich in der Gemeinde und auch in der evangelischen Allianz. Man kennt ja die Macken des anderen. Man weiß ja, was einem an anderen nervt. Oft sind es eben nicht die großen Probleme, die die Einheit gefährden, sondern kleine Alltäglichkeiten, die uns dann nur noch nerven und frustrieren. Paulus erfordert uns hier zu einer ausdauernden Bereitschaft auf, den anderen zu ertragen. Auch wenn er nervt. Auch wenn uns schon alles bis oben steht. Und solche Art Demut, Sanftmut und Langmut, das sind, wie ein anderer Ausleger es ausdrückt, regelrechte Einheitsvitamine, die wir hegen und pflegen können und einnehmen sollten und praktizieren sollten. Der englische Theologe John Stott merkte an, persönliche Eitelkeit ist der zentrale Faktor in allen unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und genau die gilt es zu überwinden und hinter uns zu lassen. Und Paulus sagt hier, dass das durch die Liebe gelingen kann. Vers 2, eine Liebe, den anderen nicht um seiner Vorzüge und Stärke willen zu lieben oder eben, weil er sich so verhält, wie ich es erwarte und mir wünsche, sondern um seiner selbst willen. Kapitel 3 hatte Paulus geschrieben in Vers 17, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Doch Paulus macht gleichzeitig deutlich, auch wenn er uns auffordert und hier die Christen in Ephesus dazu auffordert, demütig, sanftmütig, langmütig und liebevoll miteinander umzugehen, er weiß, Einheit ist nie ein Selbstläufer. Deswegen heißt es eben hier in Vers 3, setzt alles daran. Und hier steht im Griechischen wirklich eine ganz, ganz starke Aufforderung. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Einheit ist, wie gesagt, kein Selbstläufer. Einheit erfordert Einsatz und darf keineswegs für selbstverständlich erachtet werden. Dafür sollen wir kämpfen. Darum dürfen wir ringen. Allerdings, und das empfinde ich wiederum als befreiend, die Einheit der Gemeinde, von der Paulus hier spricht, wird nicht erst durch unseren eifrigen Einsatz hergestellt und geschaffen. Die Einheit wird als durch den Geist Gottes gegeben, vorausgesetzt. Und auch wenn Paulus es an dieser Stelle hier nicht ausdrücklich sagt, ihm geht es in keiner Weise um institutionelle oder organisatorische Einheit. Ihm geht es um die Einheit seines Leibes, der universalen und der lokalen Gemeinde. Und das ist auch der Grund, warum wir hier heute Morgen zusammenkommen. Das ist Grundanliegen der Evangelischen Allianz, ein sichtbarer Ausdruck dieser Einheit in diesem Gottesdienst und darüber hinaus. Und Paulus geht es gleichzeitig, und das muss uns auch bewusst sein, nicht um eine Einheit um jeden Preis. An anderer Stelle wird deutlich, es gibt eine Grenze für das Bemühen um eine friedvolle Einheit. Und das ist dort, wo es um Sünde oder um Irrlehre geht. Aber uns sollte bewusst sein, das ist die einzige Grenze für Einheit, die das Wort Gottes aufstellt. In allen anderen Fragen sind wir aufgefordert, Einheit zu suchen und zu wahren. Was ist die Einheit, die wir leben und feiern können? Was macht sie aus? In den abschließenden Versen 4 bis 6 unseres Abschnitts führt Paulus 7 Einheitsfaktoren an, die diese geistliche Einheit auszeichnen. Die Qualitätsmerkmale, was Einheit ist. Eine Einheit, die wir, wie gesagt, nicht machen können. Die es aber zu bewahren gilt, weil der Geist Gottes sie schon längst geschaffen hat. Dort heißt, mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist. Und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Schauen wir uns kurz abschließend diese 7 Einheitsfaktoren noch an. Ein Leib. Schon in vorangegangenen Kapiteln hat Paulus diese 7 Einheitsfaktoren dort immer wieder aufgegriffen und erklärt. Mit Leib, da meint er die Gesamtheit aller Glaubenden, Gottes universale Gemeinde. An anderer Stelle im Neuen Testament ist von der Gemeinde als von dem Tempel des Heiligen Geistes die Rede. Freunde, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen und glauben, was Paulus hier sagt, dann bedeutet es auch, wenn es eine universale Gemeinde gibt, dass wir einmal alle die Ewigkeit zusammen verbringen werden, egal ob das jetzt in unsere Theologie hineinpasst oder nicht. Da wird dann der Brüdergemeindler neben dem Pfingstler Gott loben dürfen oder müssen, je nach Perspektive. Und damit das dann tatsächlich auch klappt, wäre es doch sinnvoll, wenn wir das schon hier einüben und ausprobieren würden. Warum? Weil Gott uns einen Geist gegeben hat. In Epheser 1, 13 bis 14 lesen wir, dass jedes Kind Gottes den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt empfangen hat. Durch den Heiligen Geist in Kapitel 2, Vers 18 lesen wir, dass wir Zugang zum Vater haben. Und gemeinsam, heißt es einige Verse weiter in 2, 22, werden wir zu einer Wohnung Gottes im Geist gebaut. Es gibt nur einen Heiligen Geist und der versiegelt die Gläubigen und verdeutlicht, wir sind Gottes Eigentum. Eine Hoffnung. Kapitel 2, 12 schreibt Paulus, dass wir, bevor wir Nachfolger Jesu wurden, keinerlei Hoffnung hatten. Dass wir nun aber als Christen eine Hoffnung, zu einer Hoffnung berufen sind. Christen haben Zukunft. Sie erleben nicht nur hier schon auf Erden die Erlösung und Vergebung, sondern das ewige Leben beginnt eben mit unserer Wiedergeburt und reicht aus bis in alle Ewigkeit. Oft wirft man uns Christen vor, ich weiß nicht, ob ihr das Argument schon gehört habt, aber was ihr da macht, ist doch eine Jenseitsvertröstung. Das könnt ihr mit alten Leuten machen, die keine Lebensperspektive mehr haben. Aber Freunde, wenn das stimmt, was Paulus hier im Epheserbrief sagt, und ich bin davon fest überzeugt, dann ist es doch die größte Diesseitsverblödung, wenn wir so tun, als gäbe es die Ewigkeit nicht und als wäre mit dem Tod alles auf. Christen haben Hoffnung. Sehen das die Menschen, wenn sie uns sehen? Sehen wir etwas von dieser Zukunftsperspektive? Ich hatte das tief angesprochen, als wir die Eröffnung von unserem Campus neben dem Hauptbahnhof hatten, vom Akkreditierungsprojekt Campus Danubia, hatte einer unserer Mitarbeiter eine Fotografin eingeladen, die nicht unbedingt sich groß im christlichen Kontext bewegt. Mitten während der Veranstaltung ging sie raus auf die Straße und weinte. Und der Kollege ging dann raus und sprach mit ihr, was ist, hatte jemand was Falsches gesagt? Dann sagt sie, ich spüre hier unter euch etwas, was ich noch nie erlebt habe. Da ist etwas, was ich nicht kenne, was ich aber total faszinierend finde. Ein Leib, ein Geist, ein Herr. Jesus Christus ist Herr. Wir haben das zu Anfang in der Anbetung gesungen. Er ist der Kyrios. Und das Bekenntnis zu Christus schließt im Neuen Testament aber immer gleichzeitig auch das Bekenntnis zur Gottheit Jesu mit ein. In einer synkretistischen Gesellschaft wie der römischen konnte dieses Bekenntnis, dieser kurze Satz, Jesus Christus ist Herr, durchaus das Todesurteil bedeuten. Schließlich ließ sich auch der Kaiser in Rom als Kyrios und Gott verehren. Aber das Festhalten an Jesus als dem Herr bedeutet automatisch eine Absage an die Götter der anderen. Sei es wie in Ephesus, die Artemis von Ephesus, oder sind es andere Götzen? Um Einheit zu leben, muss im Zentrum dieses Bekenntnis stehen, Jesus Christus ist Herr. Ein Glaube. Das, was die Christenheit über alle konfessionellen Schranken verbindet, hat im apostolischen Glaubensbekenntnis schon vor Jahrhunderten seinen Ausdruck gefunden. Der christliche Glaube ist kein beliebiger Glaube. Es kann nicht einfach jeder glauben, was er will. Es kann nicht jeder nach seiner Fasson selig werden. In unserem postmodernen Zeitalter, in einer nachchristlichen Gesellschaft, ist das wieder total cool. Jeder kann sich so zusammenbauen. Da nehme ich ein bisschen Esoterik, da nehme ich ein bisschen was aus der Bibel. Der Anspruch des Neuen Testamentes ist ein anderer. Es gibt nur ein Evangelium, nur eine gute Nachricht. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und daran gilt es festzuhalten, davon Zeugnis abzulegen, auch in einer Gesellschaft um uns herum, die ganz andere Werte vertritt. Eine Taufe. Nun ist gerade die Taufe das Thema, was uns Christen durchaus in den verschiedenen Konfessionen auseinanderdividiert. Nicht nur das Judentum kannte Taufen, auch die Mysterienkulte kannten solche. Dem hält Paulus entgegen, es gibt nur eine Taufe auf den Namen Jesu Christi, auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und egal, was für eine Taufeüberzeugung wir jetzt haben, die Taufe ist das äußere Zeichen, dass ein Besitzerwechsel stattgefunden hat. Der Getaufte hat Anteil an Tod und Auferstehung Jesu, seiner Erlösung, und er gehört nun ganz Gott. Ein Besitzerwechsel hat stattgefunden. Und schließlich ein Gott. Und dieser eine Gott ist über allen. durch alle und in allen. Ein Juden mag dieser Vers an 5. Mose 6, Vers 4 erinnern. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und diesen Gott beschreibt Paulus als unseren Vater. Ein persönlicher Gott, der sich uns zugewendet hat, der erfahrbar ist und der einzige und der wahre Gott ist. Kommen wir zum Schluss. Ich zitiere noch einmal John Stott. Er schreibt, die Einheit der Gemeinde ist eine unsichtbare Wirklichkeit. Gleichzeitig ist die Uneinigkeit der Gemeinde eine sichtbare Erscheinung, die der unsichtbaren Wirklichkeit widerspricht. Und dieses Paradoxon von Einheit und Uneinigkeit gilt es zu überwinden. Denn das Aufrechterhalten der Einheit der Gemeinde bedeutet, sie muss sichtbar werden. Und wir heute Morgen machen es sichtbar. Einheit feiern, können wir das? Sollen wir das? Schaffen wir das? Ja, weil die Einheit der Gemeinde eben nicht von uns Menschen erst gemacht werden muss, sondern vom Geist Gottes schon längst geschenkt und geschaffen wurde. Ja, weil das Wort Gottes uns dazu auffordert und Jesus selbst sogar für uns betet in Johannes 17, dass wir die von ihm vorgelebte Einheit leben. Einheit feiern, ja, weil wir als Nachfolger Jesu Teil seines Leibes, Teil seiner Gemeinde sind. Ja, weil die Gesellschaft um uns herum an unserem Umgang miteinander erkennen soll und wird, dass wir Jünger Jesu sind, Teil seines Leibes. Ja, weil wir nur im gehorsamen Ausleben des biblischen Auftrags Gott die Ehre geben und ihn anbeten, wie es ihm gebührt und wie er es sich wünscht.